Willst du
Hallo,
wieder hier
hallo,
los?
hallo,
Bald
hallo!
lässt dein
Hört uns denn
Professor
jemand
besuchen.
nun endlich?
Radio Blau.
Radio ist ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Ja.
Passt nicht zu dem, was Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist.
Tutzinger Appell für mehr Qualität im Radio.
Eben das Unwichtige für wichtig zu halten.
Dieses System entspricht nicht dem Willen der Bürger.
Willkommen bei Radio Blau. Es ist Mittwoch, der 28.12. Ab 18 Uhr hier freier Sendeplatz. Rundfreifunk berichtet vom Chaos Communication Kongress aus Berlin. 19 Uhr die Aktuellsendung wie gewohnt. 20 Uhr Stuhlradio und 21 Uhr die Sonic Radio Show. Wir fangen musikalisch an mit Stony Mo, passend zum 28C3. So der Kongress zwischen den Computern mit Stony Mo.
Für mich, ich bin direkt auf www.selbstzerstörung-strich in nur drei Schritten.de und schon geht es los. Die Bits und Bytes zerstreuen sich in digitalen Codes. Alles wirkt gleich blau und gräulich. Kein Neongitter aus der Matrix vor den Augen, nein, nur ein Binärgewitter. Heiter bis gar nicht, ich möchte schreien. BIOS, Astronauten laden ein zum Stell dich ein, stell dich drauf ein. Alles, was ich sagen will, gib jetzt das Passwort ein.
Zwischen den Computern gibt es eine Welt, eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Per Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte.
Allein auf Reise unter Millionen von Benutzern. Ich lieb das leise Modem klackern, wenn die Verbindungen kaputt sind. Bleib ich immer noch gespeichert, lad mich neu, wenn es soweit ist. Start mich nochmal, reboot alles. Bleib am Joystick, ich bin fleißig. Dann geht's wieder los. Ich geb die URL ein, mach mich auf den Weg und leb mein komprimiertes Dasein.
Zwischen den Computern gibt es eine Welt, eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Per Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte.
Download läuft, ob irgendetwas hier ist faul. Mir schläft der Traffic ein, warum? Ich weiß es nicht genau. Er geht in die Knie, kommt zum Erliegen und zum Stehen und
Gigabyte. Die kommende Stunde also ein paar Informationen vom Chaos Communication Congress. Mein erster Vortrag hier, wir sind in Saal 2 vom Berliner Kongresszentrum direkt am Alexanderplatz. Da geht es ganz passend für einige Radiozuhörer hier auch um Hörgeräte und wie das alles in der Zukunft viel cooler wird.
And hearing is only tuned for like a general situation. But I think signal processing works well the more you have, the more you know about the surrounding. So it would be really cool if you have like one program for the office and one program for at home and one for the journey to the office. And I mean, we carry something around that knows all this. I mean, we have smartphones and they have a calendar and it shows where you are and it knows the people that you're talking to. And yet, even like if you talk to them on the phone, so there could be like parameters for each person that you talk to, and that it could be saved on the smartphone if there wasn't enough space in the memory in the hearing aid themselves. So all the information is actually there, but I don't see any of the hearing aid vendors adapting to that. So, and what I also think, like, there are people like building 3D models of houses, and you could take this information into consideration as well. So if I have never been to the BCC, but someone has made a 3D model, you could also like calculate the characteristics of the acoustics here. And then you can, before you go to the Congress, you could download the acoustic settings for your hearing aids. That would be really cool. But well, this is just ideas. Yeah, and then also regarding the hardware, it would be nice that there were some open standards. I mean, it would be cool if you could like print your own hearing aids with a 3D printer, at least the part that goes into your ear so that it fits really well. I mean, there are a lot of possibilities, but the market is really, really slow, and they still like try to figure out how do we connect Bluetooth. And yeah, for me, it's just way too slow. I'd like to see like more progress in that. Yes, actually, with that, I would like to conclude, and I have to thank some people who helped me with this work, with the talk itself, and all the stuff I talked about. And yeah, I think we have some minutes for questions.
Yeah, that's.
Genau, das hatte ich hier vergessen zu erwähnen. Einige Vorträge, ein Großteil von den Vorträgen sind in Englisch, damit Leute, die kein Deutsch können, da nicht benachteiligt werden. Hier ging es jetzt hier um Hörgeräte der Zukunft, dass man die per Bluetooth ansteuert. Je nachdem, wo man ist, dann auch noch die Akustik eingespielt kriegt und vielleicht auch Geo-Informationen damit einbetten kann. Wir machen weiter hier mit einem kurzen atmosphärischen Überblick. Radio Frei aus Erfurt hat hier da mal was vorbereitet, denn die freien Radios sind auch mit auf dem Kongress in einem eigenen Raum. Hören wir mal rein.
Behind enemy lines.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
In Berlin findet derzeit der 28C3, das ist der 28. Chaos Communication Kongress statt. Das ist eine jährliche Veranstaltung vom Chaos Computer Club. Jetzt in Berlin ist Oleander Reis. Guten Morgen.
Guten Morgen. Du musstest ja mal wieder mich als Opfer.
Ich musste dich, wie immer, wenn ich jemand hier in irgendeiner Sendung wegen Techniksachen anruft, dann ist es immer der Oleander Reis.
Warum?
Weil das so ist.
Okay.
Ja, das hat geheime Gründe.
Ich bin mit anderen Menschen.
Oleander, du klingst so herrlich wach, ne?
Ja.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass du unsere Frühschicht in Berlin nicht empfangen kannst.
Ja, daran und zum anderen, dass ich heute Nacht im Nock Helpdesk gesessen habe.
Wo hast du gesessen?
Am Nock Helpdesk.
Was ist das?
Das ist der Helpdesk. Also wenn du ein Problem hast, gehst du dorthin vom Network Operations Center. Das heißt, die das Netzwerk dort treiben.
Das heißt, du konntest wieder nicht deren Infrastruktur einfach mal so lassen, wie sie ist.
Nein, doch, da hatte ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich war eigentlich nur dazu da, um zu bestätigen, ja, es geht nicht, mal ein Kabel zu holen oder zu sagen, probier das und das mal.
Alles
was
klar.
Was aber mitten in der Nacht zum Glück nicht vorgekommen ist, dass irgendjemand was zum Meckern hatte, außer einer.
Ole, du bist jetzt auf dem 28C3. Habe ich den eben soweit gut beschrieben als jährliche Großveranstaltung des Chaos Computer Clubs?
Ja, sollte man vielleicht mal sagen, was das überhaupt ist.
Also, ja, erklär das doch mal bitte.
Da treffen sich Sympathisanten und Mitglieder des TCCs, also des Chaos Computer Clubs. Der ist jetzt, wie gesagt, der 28. Das heißt, den gibt es seit 28 Jahren. Und findet seitdem her, soweit ich weiß, jährlich statt und ist auch bisher nicht ausgefallen. Ja, und das, was heißt das Besondere? Die Sache dabei ist halt, dass sich da ganz viele Leute treffen, die eben entweder mit dem CCC sympathisieren oder dort selber Mitglied sind und halt entweder sich ja hauptsächlich um Bits und Bytes herumbewegen, aber auch politische Inhalte und was weiß ich. Alles, was sich halt um diese Welt der großen bösen Wolke und alles drumherum bewegt.
Das böse Internet.
Zum Beispiel.
Ja. Ole, gibt es dieses Jahr irgendeine Besonderheit oder sind jeder Chaos Communication Kongress in irgendeiner Hinsicht gleich? Oder ist da irgendwas?
Ja, es gibt eine ganz große Besonderheit und der Anteil der neuen Leute, also die zum ersten Mal auf der Veranstaltung waren, ist immens groß. Der hat sich über die letzten Jahre schon sehr viel gesteigert, was halt auch zeigt, dass sich diese Szene halt eben vergrößert hat und in ganz verschiedenen Schichten der Gesellschaft, wenn ich mal so ausdrücken möchte, oder darf, wieder oder sich wiederfindet dort. Und da merkt man schon, dass es halt nicht mehr so ein Nischenpublikum ist. Also es ist irgendwie, ich weiß es nicht, also auf der Keynote, das heißt auf dem ersten Talk in Saal 1, es gibt drei Säle, wo dann verschiedene Talks abgehalten werden, wo irgendwelche Leute was erzählen, mehr oder weniger interessant. Und da wurde zum Beispiel am Anfang gefragt, wie viele Leute sind neu, und da hat man dann eindeutig gesehen, dass da, na sagen wir mal, gut ein Drittel neu war. Also zumindest von den Leuten da im Raum. Und das war schon eine relativ beeindruckende Zahl. Ansonsten ist es eigentlich wie immer, es ist wie immer rappelvoll und ja.
Lohnt es denn?
Was heißt wie immer, was?
Lohnt es denn?
Es lohnt dann, wenn man dort sich mit identifizieren kann, wenn man es mal so ausdrücken kann.
Was gibt's heute so als Tagesordnung? Oder ist die überhaupt nicht festgelegt?
Alles Mögliche. Also es ist, dann sollte man sich am besten den Fahrplan anschauen. Das ist das Pentabar-System, da kann jeder gucken, was so passiert. Und dort sieht man dann die Räume und es gibt auch noch Workshops neben diesen besagten Vorträgen. Und allgemein treffen sich halt irgendwie die Leute, sitzen irgendwie an einem Tisch und schauen sich mal in die Augen, während sie irgendwas coden.
Alles klar. Gibt es da irgendwas, über was wir noch reden müssen?
Eigentlich nicht, würde ich soweit sagen.
Alles klar. Danke, Oleander.
Das Besondere ist halt irgendwie, dass auch das Medienecho inzwischen ziemlich groß ist. Also du siehst die ganze Zeit irgendwie.
Ja, eben die wichtigste Morningshow überhaupt ruft dich gerade an und berichtet drüber. Ja.
Nein.
Das ist natürlich so.
Ja.
Okay, danke, Oleander, und viel Spaß noch in Berlin.
Ja. Gut, euch ebenfalls noch Tschüss und den lieben Hörern.
Die lieben Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkempfangsgeräten hier in Marburg und Umgebung. Ja. Tschüss, Ole.
Tschüss.
Ein Beitrag von Radio Frei aus Erfurt.
Bei mir ist gerade der Stefan Katzenbeißer. Du hast einen Vortrag gerade gehalten über Sicherungssysteme im Bahnverkehr. Kannst du noch mal kurz für unsere Hörerinnen zusammenfassen, wie sich in den letzten 100 Jahren die Sicherungssysteme im Bahnwesen verändert haben oder entwickelt haben?
Im Prinzip, das logische Grundprinzip ist immer noch das gleiche geblieben, wie es eben vor 100 Jahren war. Man versucht, die Strecke in einzelne Blockabschnitte zu unterteilen und versucht zu erzwingen, dass sich zu jedem Zeitpunkt in jedem Blockabschnitt jeweils nur maximal ein Zug befinden darf. Ja, und das ist die Aufgabe einer Sicherungsanlage ist es, das sicherzustellen. Ja, und eben sicherzustellen, dass eine Zugfahrt gefahrlos möglich ist. Sprich, keine Gefährdungen durch weitere Züge eben eintreten können. Mhm. In den Anfängen hat man das mechanisch realisiert, sprich Stellwerke in der Anfangszeit waren mechanische Einrichtungen, da gab es Hebel, ja, mit diesen Hebel konnte man Weichen umlegen, man konnte Signale umlegen und Weichen und Signale wurden in Abhängigkeit gebracht, rein mechanisch durch Stahlstangen im Wesentlichen. Mhm. Das war Standardtechnik bis in die späten 40er Jahre. Erst dann haben sich elektrische Lösungen durchgesetzt. Man hat die ersten Drucktastenstellwerke gebaut, wo der Veranstalter im Prinzip ein Gleisbild seines Bahnhofs vor sich hat und wo er sämtliche Handlungen durch das Drücken von Tasten durchführen kann. Ja. Diese Systeme basierten auf Relais, sprich man hat elektrisch mittels Relais die gesamte Logik des Bahnhofs nachgebaut, um auch wieder so derartige Abhängigkeiten zu erzwingen, dass eben eine Zugfahrt nur dann stattfinden kann, wenn die Weichen richtig liegen und so weiter. Ja. All das war Stand der Technik bis in die Mitte der 80er Jahre und erst ab dann hat eigentlich die Informatisierung eingesetzt der Sicherungssysteme.
Das heißt, bis zu den 80er Jahren hatten wir diese Backsteingebäude, die man an vielen Streckenposten sehen kann, mit großen Fenstern, mit erhöhten Fenstern, Ebenen oben drüber, wo einzelne Personen drin saßen, die sich dann auf der Strecke nochmal umgucken konnte, ob das alles frei ist, um dann Schalter umzulegen, die Züge dann wieder weiterfahren lassen. Und ab den 80er Jahren hat man eher versucht, das wieder zu dezentralisieren.
Genau, also die Eisenbahn war damals ein extrem dezentrales System. De facto jeder Bahnhof war besetzt mit einem Fahrdienstleiter, der sozusagen autonom für seinen Bereich zuständig war. Große Bahnhöfe hat man sogar noch weiter unterteilt in einzelne kleine Schellbereiche, weil man schlichtweg mechanisch eine Weiche nicht auf die Entfernung umstellen konnte, ja, weil man das schlichtweg zu viel Kraft benötigt hätte darum. Daher war bis zu den 80er Jahren gab es einen sehr, sehr hohen Personalaufwand, den man dann versucht hat, Entwicklung elektrischer Stellwerke oder elektronischer Stellwerke zu beseitigen.
Das heißt, ab den 80er Jahren ist alles jetzt elektronisiert und mehr zentralisiert worden. Wo liegen denn da die Probleme?
Gut, erstmal ist es natürlich ein Vorteil, ein großer Kostenvorteil, weil ich weniger Personal brauche. Sprich, ich kann größere Streckenabschnitte fernsteuern. Ich muss nicht mehr an jedem Bahnhof einen Fahrdienstleiter hinsetzen. Aber das bringt natürlich auch Nachteile mit sich, insbesondere im Störungsfall, weil ich dann, also wenn große Stellbereiche ferngesteuert werden, muss ich natürlich bei jedem Vorfall tatsächlich eine Person sozusagen hinschicken, die den Fehler beseitigt.
Die Bahn kommt zu spät, Züge fallen aus. Liegt das unter anderem an dieser Zentralisierung oder liegt das eher an der gestiegenen Medienöffentlichkeit, an dieser Problematik?
Vermutlich beides. Aber tatsächlich ist die Zentralisierung sicher ein zunehmendes Problem. Ja, weil wenn einmal eine Weiche ausfällt oder ein Achszähler ausfällt, dauert es eine gewisse Zeit, bis jemand vor Ort ist, um den Schaden zu beheben. Ja.
Du hast in deinem Vortrag auch ein bisschen Zukunftsmusik anklingen lassen. Die gesteigerte Digitalisierung im Bahnverkehr, dass alles nicht mehr abschnittsweise geregelt wird, sondern die Züge genau erfasst werden, wo sie sind, in welchem Zustand sie sind und dass man auf Signale komplett verzichten kann. Kannst du diese Zukunftsmusik nochmal genauer erläutern?
Gut, die Europäische Kommission hat in den frühen 90er Jahren erkannt, dass eines der großen Hemmnisse für den internationalen Bahnverkehr darin besteht, dass es nationale Zugsicherungssysteme gibt, die eben historisch gewachsen sind. Und dass ein Zug, der in Deutschland zugelassen ist, in Deutschland fährt, nicht so ohne weiteres nach Frankreich fahren kann, weil eben die Systeme völlig inkompatibel sind. Und das hat zur Entwicklung eines einheitlichen Standards geführt, des sogenannten European Train Control Systems, ETCS, das jetzt nach und nach implementiert wird. Natürlich mit hohem Aufwand, und auch sehr langsam, weil man natürlich die bestehenden Investitionen nicht alle sozusagen wiederholen möchte. Im Zuge dessen wird man auch versuchen, zum Teil von ortsgebundener Signalisierung wegzugehen und dem Lokführer in seinem Führerstand unmittelbar anzuzeigen, sozusagen, ob die Strecke, die vor ihm liegt, frei ist oder nicht. Und diese Kommunikation wird in Zukunft über Funk passieren, nämlich über GSM-R. Das ist eine Variante von GSM, die im Prinzip speziell auf die Bedürfnisse der Eisenbahn zugeschnitten ist. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo sich jetzt Probleme in Zukunft entstehen können, weil man sozusagen, man öffnet bis jetzt geschlossene Systeme, man nutzt Funkkommunikation, um kritische Daten zu übertragen. All das sind natürlich Punkte, die man sich besonders ansehen muss, ja, vom Sicherheitsstandpunkt her.
Du hattest das Konzept von Security statt Safety erwähnt oder beziehungsweise die älter gewachsenen Systeme als Safety-basiert und die jetzt neu entstehenden Systeme als Security-basiert bezeichnet. Ist das ein Widerspruch?
Nein, man muss eigentlich beides betrachten. In der Vergangenheit lag der Fokus immer mehr auf Safety, sprich auf Zuverlässigkeit. Man hat versucht, mit ausfallenden Komponenten umzugehen, man hat versucht, mit Witterungseinflüssen umzugehen und so weiter. Und da ist die Eisenbahntechnik eigentlich sehr gut darin, ja, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn wir aber jetzt zusehends auf Digitalisierung setzen, dann kommt auch dieser Security-Aspekt immer mehr ins Spiel. Ja, sprich, dass es da potenziell einen Angreifer gibt, der Schadabsicht hat, ja, der ganz bewusst Handlungen setzt, um das System zu stören. Weil das hat man bis jetzt weitestgehend ignoriert mit dem Argument, naja, das sind alles abgeschlossene Systeme, da kann ohnehin niemand ran. Und wenn was passiert, dann schalten wir alles ab, sprich, der Zugverkehr ist ohnehin sicher. Ja. In Zukunft werden wir viel mehr Augenmerk legen müssen auf die Sicherheit gegen derartige ganz gezielte Angriffe. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen Security und Safety. Wir müssen in Zukunft einfach beides handhaben.
Ein Beitrag der Radiokampagne Berlin zum Thema. Musikalisch passend, Stony Moe hier mit Paranoid. Sind wir nicht alle ein bisschen paranoid?
Sind wir nicht alle ein bisschen paranoid? Sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo,
sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid?
Ich weiß es ganz genau, du hast dich schon ertappt. In irgendeinem Kaufhaus, in irgendeiner Stadt hast du was gekauft, was außer dir noch keiner hat, auch wenn du das nur glaubst. Du kaufst es, weil es gut aussieht, wenn man dich jetzt sieht. Da weiß es jedermann, du hast Geschmack und Style und dich macht jeder an. Und dein Blick, er schweift umher. Du willst wissen, wer dich gerade sieht. Sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid? Ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo,
sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid?
Schau dich im Spiegel an, ein riesiges Paket mit einem Waschbrettbauch, ja, und dein Bizeps steht. Reibst dich mit Öl, nein, bis es nicht mehr geht. Es wird nie öde sein, du bist ja konfliktbereit. Du gehst ein Tick zu weit, stellst dich in Pose hin. Jeder hier soll wissen, du alleine bist der große King. Und dein Blick, er schweift umher. Du willst wissen, wer dich gerade sieht. Sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo,
sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid?
Ellenbogen raus, Fuß auf das Gaspedal, dreh die Mucke auf, Ampel sind egal, deine Flipflop-Lackierung nur phänomenal, alles tiptop poliert und jede Schraube glänzt und du denkst, der Bass reicht noch nicht aus für die Anlage, kommt die Rückbank raus und dein Blick, er schweift umher. Du willst wissen, wer dich gerade sieht. Sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo,
sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid?
Ein Mikro in der Hand, das andere zu Haus, die Scheinwerfer gehen an, tosender Applaus, alle kommen runter, nur der Vorhang geht jetzt auf, heute geschehen Wunder, du bist jetzt im Mittelpunkt, hältst ein Drittel und der Rest ans Management, doch das ist dir egal, weil dich ab heute jeder kennt und dein Blick, er schweift umher, du willst wissen, wer dich gerade sieht, oh. Sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid? Ojo, ojo, alle ein bisschen Polaroid. Ojo, ojo,
ein bisschen Polaroid. Oh, jo,
sind wir nicht alle ein bisschen Polaroid?
Stony Moe. Und wenn du wissen willst, wer dich gerade vielleicht sieht, dann ist der Staatstrojaner nicht weit entfernt und in allen Medien in den letzten Monaten. Ein kleiner Zusammenblick kam gestern, eigener Vortrag im Saal 1 vom Chaos Communication Camp und ich habe hier einen kleinen Mitschnitt gemacht. Hören wir mal kurz rein hier.
Muss drohen für ein überragend wichtiges Rechtsgut.
Zum Beispiel eine Online-Apotheke?
Zum Beispiel eine Online-Apotheke, genau, das wäre zum Beispiel ganz wichtig zu wissen. Also Online-Apotheke, Konstanze verweist auf den Bayern-Trojaner, da kommen wir gleich dazu. Merken wir uns, ja, Anhaltspunkte, konkrete Gefahr, überragend wichtiges Rechtsgut. Das Gericht war aber schon ein wenig misstrauisch gegenüber den Sicherheitsbehörden und hat deswegen nochmal genau hingeschrieben, was denn eigentlich solche überragend wichtigen... Ich hatte verschiedentlich Gelegenheit, so ein bisschen zu hören, was man sich dabei gedacht hat. Und ein gewisses Misstrauen gegenüber Sicherheitsbehörden war da schon spürbar. Und deswegen haben die lieber mal reingeschrieben, was denn eigentlich überragend wichtige Rechtsgüter sind.
Also wahrscheinlich ausgehend davon, dass die Urteile des Gerichts sowieso hinterher copy-pasted in Gesetze werden, dachte man sich, dann macht man die Kopiervorlage wenigstens richtig, oder?
Das könnte man sich so überlegen. Ich meine, das ist ja einer der zentralen Problembereiche, ne? Wenn man sich mal die Karlsruher Entscheidung anguckt. Also eigentlich definieren die Verfassungsrichter die absolut äußerste Grenze dessen, was gerade noch so geht. Also wenn man so will, eine absolute Leitplanke dessen, was in einem Rechtsstaat gerade noch so unter größten Schmerzen und mit viel Augenzudrücken möglich ist. Und eigentlich ist es Aufgabe des Gesetzgebers, innerhalb der auf einer Skala von null Eingriffen bis zu den maximalen Eingriffen, die Karlsruhe definiert, irgendwo in der Mitte eine Abwägung zu finden zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, leider leben wir allerdings zurzeit in einem Staat, wo diese Abwägung in aller Regel so ausfällt, wie Frank es gerade gesagt hat. Man nimmt also die maximal möglichen Dinge, formuliert sie ein bisschen um und schreibt sie ins Bundesgesetzblatt. Also das
hast
kann man
du aber impliziert, dass uns dieser Bundestrojaner irgendwie mehr Sicherheit bringen würde?
Das will ich damit nicht gesagt haben, aber das ist zumindest die Argumentation, die dahinter steht. Und das finde ich also in der Tat interessant.
Die Formulierung ist Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheitsversprechen.
Sicherheitsversprechen.
Okay. Dankeschön.
Bleiben wir bei der Terminologie. Auf jeden Fall wollte ich diesen kleinen rechtspolitischen Seitenhieb wollte ich doch nochmal loswerden. Also eigentlich soll abgewogen werden auf einer Skala, aber Copy and Paste ist irgendwie so zur Methode der Wahl geworden. Aber gut, wir haben also eine Definition aus Karlsruhe, Original. Was sind eigentlich überragend wichtige Rechtsgüter? Ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, aber wenn man sich das so zu Gemüte führt, Leib, Leben, Freiheit der Person und so weiter, dann sieht man schon, dass es da eben quasi wirklich um die Wurst geht, also um zentrale Güter. Beispiel wären immer zum Beispiel Terrorangriffe, aber bei Freiheit der Person kann man auch an Entführungen denken, zum Beispiel erpresserischen Menschenraub, solche Geschichten. Aber zumindest bewegen wir uns im Bereich sehr, sehr hoher Strafen, ganz schwerer Straftaten oder wichtiger Gefahren. Dann aber kam der Sündenfall. Ja? Dann kam der Sündenfall, ist, glaube ich, Randnummer 186 in der Entscheidung zur Online-Durchsuchung. Da hat das Gericht sich nämlich überlegt, es muss aber doch eine Ausnahme geben. Wenn wir so hohe Hürden aufstellen für die Infiltration eines informationstechnischen Systems, dann müssen wir aber eine Ausnahme schaffen für die sogenannte Quellen-TKÜ. Eine unglaublich geschickte Wortwahl aus Sicht von Sicherheitsbehörden. Eine TKÜ, eine Telekommunikationsüberwachung, auf Deutsch Handy abhören, Telefon abhören, E-Mail mitschneiden, ist ja was absolut Normales. Ja, das ist also für die Polizei, für die Staatsanwaltschaften und für die Gerichte nichts Besonderes. Es gibt etwa 25.000 Mal im Jahr, dass ein Telefonanschluss abgehört wird. Insofern TKÜ zu verwenden für eine Online-Durchsuchung, für eine spezifische Form der Online-Durchsuchung, das war, muss man sagen, vom Wording her ein ganz geschickter Schachzug. Und ja, Frank.
Na, es war halt ganz klar der Versuch, noch irgendwas zu retten. Also und dementsprechend, wenn man das Urteil so liest, dann ist dieser Quellen-TKÜ-Absatz wirkt da auch so ein bisschen fremdkörperig drin. Also meine Vermutung ist, dass es da halt irgendwie einen internen Deal gab oder so, keine Ahnung, also dass halt irgendwie irgendwas getradet werden musste. Interessant ist, dieser Absatz fängt halt an mit einem Zitat, in dem halt steht, der Computer wird aber infiltriert. Ja, also wenn, und deswegen muss man, also damit ist eine große Hürde überschritten und endet aber dann eben mit der, man kann eben die, die Ermächtigung mit der normalen Telekommunikationsabwehranordnung benutzen, um den, so eine Quellen-TKÜ durchzuführen. Da richtet sich nach § 10 Grundgesetz, war eben die die Formulierung. Und genau darum dreht sich eigentlich alles, was jetzt danach kommt, genau um die Interpretation dieser.
Also man muss das im Grunde verstehen als eine Ausnahme von den hohen Hürden, über die wir gerade eben gesprochen haben. Normalerweise gelten für die Online-Durchsuchung die hohen Hürden. Aber es gibt eben die Ausnahme Quellen-TKÜ, wenn man mit Hilfe eines Trojaners in Anführungsstrichen nur Telekommunikation mitschneidet, also Dinge, die normalerweise von Artikel 10 Absatz 1 unseres Grundgesetzes geschützt sind, dann gilt eben nicht das neue Grundrecht, sondern dann gilt das gute alte Grundrecht aus Artikel 10 und damit ist es leichter möglich, eine solche Quellen-TKÜ durchzuführen. Allerdings sieht man, und das ist der Punkt, auf den der Frank gerade schon angesprochen hat, sieht man dieser Entscheidung geradezu das schlechte Gewissen der Richter an oder doch zumindest eine gewisse Sorge, dass diese ausfällt. Denn sie schreiben eben rein, das ist der Anfang dieses Absatzes, wenn ein informationstechnisches System zum Zwecke, auch nur zum Zwecke der TKÜ infiltriert wird, dann ist mit der Infiltration die entscheidende Hürde genommen, um das System insgesamt auszuspähen. Das ist genau dieser Punkt mit dem Fuß in der Tür, über den wir eben gerade schon kurz gesprochen haben und den der Andreas damals auch so stark gemacht hat oder Professor Pfitzmann auch. Ne? Das ist genau der Punkt und der ist so eben auch im Urteil aufgenommen worden. Die entscheidende Hürde ist genommen, um das System insgesamt auszuspähen. Also die Quellen-TKÜ ist gerade keine normale TKÜ, sondern sie ist brandgefährlich, weil sie eben so viel mehr ermöglicht. Man darf das dann zwar nicht, aber man hat den Fuß in der Tür und man kann, was immer man will. Genau. Und weil das eben so brandgefährlich ist, hat das Gericht eben aufgeschrieben, Artikel 10 Absatz 1, die Telekommunikationsfreiheit, ist nur dann der alleinige Maßstab, wenn sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus dem laufenden TKÜ-Vorgang beschränkt. Also ist es eine Ausnahme von dem neuen Grundrecht, aber die muss ganz eng begrenzt werden auf Telekommunikation. Eben gerade keine Daten, die auf dem Rechner gespeichert sind, sondern nur Daten, die quasi unmittelbar abfließen in die Leitung hinein und die man normalerweise mit einer TKÜ erfassen könnte. Und, das ist der zentrale Satz, der uns heute noch öfter beschäftigen wird, dieses, also die Beschränkung, muss durch technische Vorkehrungen, auf Deutsch Software, und durch rechtliche Vorgaben, auf Deutsch Gesetze, sichergestellt sein.
So. Die technischen Vorkehrungen, die wollen wir uns doch jetzt mal ansehen. Bei den rechtlichen Vorgaben haben wir nämlich nicht allzu viel anzusehen. Denn in den meisten hier betroffenen Bundesbehörden, die Quellen-TKÜ einsetzen, haben wir die ja quasi nicht.
Genau. Wir haben noch eine kleine Problemfolie aufgemalt. Theorie und Praxis. Also Karlsruhe hatte das sich im Grunde wunderschön vorgestellt. Eigentlich gehen Online-Durchsuchungen nur unter hohen Voraussetzungen. Ausnahme Quellen-TKÜ. Und das muss eben sichergestellt sein. Technische Vorkehrungen, rechtliche Vorkehrungen. Da dachten in der Tat erstmal alle Juristen, die das so gelesen haben, okay, dann brauchen wir also spezielle Gesetze, die strenge Vorgaben machen für die Software, die strenge Vorgaben machen für den Einsatz und die auf diese Art und Weise die Vorkehrungen von Karlsruhe sicherstellen. Deswegen sind in der Tat bis heute alle Verfassungsrechtler der Meinung, eine Quellen-TKÜ braucht ein spezielles Gesetz. Man kann das eben nicht mit dem normalen Gesetz, das normalerweise dazu dient, irgendwie gegenüber Vodafone anzuordnen, hört mal den Anschluss vom XY ab, sondern man braucht ein spezielles Gesetz.
Wir wollen das nochmal betonen, also nicht, dass da irgendwie Zweifel aufkommen, weil die Landesinnenministerium und der Bundesinnenminister irgendwie immer anders darstellen über die Medien. Es gibt keine Verfassungsrechtler, die irgendetwas anderes schreiben im juristischen Schrifttum. Und wer behauptet, dass es irgendwie unter den Staatsrechtlern umstritten ist, der hat einfach nicht gelesen, was seit dem Urteil 2008 dazu geschrieben wurde.
Ja, es gibt insgesamt ein gutes Dutzend von Aufsätzen von Verfassungsrechtlern, die sagen, man kann durchaus eine Quellen-TKÜ durchführen, steht ja drin, aber es braucht eben ein spezielles Gesetz und es gibt solche Gesetze auch schon, nämlich zum Beispiel im Bayerischen Polizeigesetz und auch im Gesetz über das BKA, also Bundeskriminalamtsgesetz. Aber das Problem dabei ist, das Wording, Quellen-TKÜ, das klingt eben so sehr nach normaler TKÜ, dass die allermeisten meiner Kollegen, das muss man leider, und ich finde das einigermaßen traurig, zugestehen, die allermeisten meiner Kollegen gehen den Sicherheitsbehörden auf den Leim und sagen, Quellen-TKÜ ist ja so eine Art TKÜ, das ordne ich doch einfach mal nach denselben Regeln an und machen sich überhaupt keine Gedanken, dass ein Trojaner einfach was anderes ist, als wenn ein Provider ein Gespräch mitschneidet. Das ist also ein Unterschied, der in den Köpfen der allermeisten Richter und natürlich auch Richterinnen bislang nicht angekommen ist. Und das geht hin bis zu Richtern am Bundesgerichtshof. Also das ist ja in der Juristerei so, was im Gesetz steht, ist das eine. Die Anwendung wird geregelt durch so Kommentare. Das sind so lange Erläuterungsbücher zu Gesetzen. Und da gibt es bestimmte besonders einflussreiche. Und der Einflussreichste wird von einem Richter am Bundesgerichtshof geschrieben. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, nö, also ich sehe da kein Problem. Die Infiltration mit einem Trojaner, da braucht man gar kein Gesetz dafür. Das macht man so en passant mit. Das entscheidet, dass man hinterher irgendwie melauschen kann. Ne? Dass man also die Gespräche mitschneiden kann. Das ist das Kernproblem. Da haben wir wieder so ein Digital Divide, ja, zwischen den Nerds, sage ich mal, und den Richtern oder den Juristen. Die allermeisten kriegen das irgendwie nicht mit und ordnen Quellen-TKÜ mehr oder weniger sorglos an. Und ich denke, da sind alle aufgefordert, die Gelegenheit dazu haben, einfach ein bisschen mehr zu erklären, was eigentlich so ein Trojaner macht und was das eigentlich bedeutet, wenn man einen Rechner damit infiltriert.
Aber wir haben uns schon bemüht, eine Öffentlichkeit herzustellen.
Klar. Also der Club hat immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe selber auch mit einem Freund von mir, Professor Becker aus Mannheim, einen Aufsatz geschrieben. Der steht online, kann sich jeder durchlesen, ist auch viele 10.000 Mal abgerufen worden. Aber das Problem ist, der entscheidende Kommentar ist eben dieser, von dem ich eben gerade sprach. Der heißt Meyer-Gossner, wird aber nicht mehr von Herrn Meyer-Gossner geschrieben. Und der sagt, das ist kein Problem, kann man machen. Und dann machen die Richter das eben auch. Ne? Die könnten das ablehnen, aber das ist halt leider das entscheidende Buch. Und in aller Regel werden die Ermittlungsrichter da so handeln, wie es da vorgeschlagen wird. Na gut. Das ist nochmal so ein schönes Statement von einem Verfassungsrechtler aus Passau in diesem Fall, glaube ich, oder jedenfalls aus Bayern, Florian Albrecht. Die Auffassung, wonach die Quellen-TKÜ bis zum Zeitpunkt ihrer gesetzlichen Regelung wenigstens für eine Übergangszeit auf der Grundlage von 100a StPO, das ist die normale Regelung für normale Telefonüberwachung, zulässig bleiben soll, lässt sich mit unserem Grundgesetz nicht vereinbaren. Und das ist auch absolut einhellige Meinung aller Verfassungsrechtler. Ich habe jedenfalls noch keine andere gehört, kann jederzeit eine kommen von jemandem, der das anders sieht, aber... Naja, wie gesagt.
Wer hat es geschrieben, bevor das veröffentlicht wurde? Also das ist auch bevor die technischen Details jetzt bekannt wurden, schon längst herrschende Meinung gewesen.
Ja, es ist auch bis heute. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Richter, die es anders sehen und leider schreiben die einflussreichen Bücher.
Gut. Aber es gibt noch ein paar mehr Problemzonen, die sich daraus ergeben, auf die wir natürlich jetzt im Folgenden, wenn wir die Technik genauer angucken, auch nochmal eingehen wollen. Die bestehen zum einen in den schon angesprochenen rechtlichen Vorgaben, aus meiner Sicht auch in Bereichen, über die sehr wenig geredet wird, zum Beispiel beim Zollkriminalamt, wo einfach keine Rechtsgrundlage besteht. Es wird seit langem kritisiert, aber einfach gemacht und natürlich auch in einigen Bereichen der Landesinnenministerien.
Ja, also rechtliche Vorgaben bedeutet eben eine spezifische Regelung für diese Quellen-TKÜ. Ne? Das wäre dann quasi die Umsetzung dessen, was Karlsruhe gefordert hat. Das läuft, wenn man Grundrechte einschränken will, läuft es immer so. Man braucht zunächst mal überhaupt ein einschränkbares Grundrecht und dann braucht man ein Gesetz, das diese Einschränkbarkeit quasi ausnutzt und umsetzt in Handlungsanweisungen für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Ne? Das ist letztlich eine Frage des Demokratieprinzips. Der Gesetzgeber, unsere Parlamente, soll die Verantwortung für Eingriffe in Grundrechte tragen. Ne? Deswegen gibt es keine, oder jedenfalls nur in absoluten Ausnahmefällen, unmittelbare Eingriffe in Grundrechte, sondern es braucht für die Behörden immer ein Gesetz, das sagt, okay, du darfst hier in Grundrechte eingreifen, weil das dann unsere Volksvertreter so entschieden haben. Ja, und das wird in diesem konkreten Fall eben umgangen. Das führt zu bestimmten Problemen, denn das Karlsruhe hat ja nicht nur gesagt, man braucht irgendein Gesetz, sondern Karlsruhe hat gesagt, wir brauchen ein bestimmtes Gesetz, nämlich ein Gesetz, das Anforderungen stellt, und dadurch sicherstellt, dass wir eben nur eine Quellen-TKÜ durchführen und keine Online-Durchsuchung. Also keine Screenshots, keine E-Mails, keine E-Mail-Entwürfe, sondern wirklich nur das, was durch die Leitung wandert. Da wären wichtige Voraussetzungen, zum Beispiel ein Review, ne? Dass man also diese Software von einer neutralen Stelle auf Quelltextbasis sich vorher anschauen lässt. Das wäre so das absolute Minimum. Ich will damit nicht sagen, dass ich das überhaupt fordere, ja. Damit man das nicht falsch versteht, zu unseren Forderungen kommen wir später, aber jedenfalls ist das ein Problem. Wenn man so ein Gesetz schreiben wollte, dann müsste dann zwingend drinstehen, Code Review auf Source Code Basis, damit man eben weiß, was diese Software überhaupt tut. Bei den Digitask-Trojanern war genau das Problem. Niemand wusste, was die tun. Also im Zweifel jedenfalls keiner außerhalb der Firma Digitask. Genau, also Begrenzung der Maßnahme auf laufende TKÜ, laufende TK, das ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung. Und natürlich so die ganzen Rahmenregelungen, damit man eben sicherstellt, dass die Software im grünen Bereich bleibt, wenn man ihn denn als grün bezeichnen will. Also Archivierung und Evaluation des Einsatzes, Effizienzkontrolle. Alle solche Dinge, die für IT-Spezialisten eigentlich selbstverständlich sind. Ne? Aber ja, bislang gibt es all das nicht. Das heißt also, wer da mit Trojanern lauscht, der lauscht in einer Grauzone und letzten Endes ohne jede Form von Kontrolle.
Ja, nun ist Ihnen Ihr Trojaner jetzt ja leider abhanden gekommen, der eine zumindest. Und deshalb ist, glaube ich, ein bisschen auf die Inhalte, die dieser Trojaner, den wir analysiert haben, nochmal einzugehen. Also worin unterscheidet der sich eigentlich von einer Quellen-TKÜ zur Online-Durchsuchung? Na, einmal durch die Screenshots, die ja bekannt wurden. Der Betroffene, dessen Strafverteidiger sich ja später auch öffentlich dazu bekannt hat, dass also der Trojaner ist, den wir analysiert haben. Oh, wir haben hier übrigens mal einen Serviervorschlag. Der hat natürlich in seiner Akte sehr viele tausend Bildschirmfotos von seinem Rechner gefunden. Da stellt sich ja unmittelbar die Frage, nanu, wie kommen denn die da rein? Dann natürlich die Frage, wie damit umgegangen wurde, dass er im Browser E-Mails getippt hat, die also schon im Entwurfsstadium ausgeleitet wurden. Aber es geht natürlich auch generell darum, dass eine Quellen-TKÜ sehr leicht zur Untersuchung werden kann, wenn man auf unverschlüsselte Daten Zugriff nimmt, die eigentlich im laufenden Kommunikationsverkehr dann verschlüsselt sind, und viele weitere Fälle, die man sich jetzt, glaube ich, sehr gut überlegen kann.
Also diese Frage, wie kann man denn bei einem Trojaner auseinanderhalten, was er tut oder was er tun kann, welche Funktionen er tatsächlich hat, berührt natürlich einen tiefen Kern des Software Engineering, nämlich die Frage, kann man wissen, also mit letzter Sicherheit wissen, was ein Stück Code tatsächlich tut? Und wie leicht ist es zum Beispiel, verdeckte Funktionen in so einem Code unterzubringen, die man nicht finden kann oder die nicht ohne weiteres zu finden sind? Jeder, der mal beim Underhanded-C-Contest mitgemacht hat, wird wissen, dass es da durchaus irgendwie eine Menge Möglichkeiten gibt. Und genau diese Debatte spielt ja auch schon in der Debatte in der Diskussion beim Urteil in Karlsruhe eine große Rolle. Dass eben genau die Frage, wie kann man denn überhaupt eigentlich oder kann man überhaupt sicherstellen, dass so ein Trojaner nur das tut, was er tun soll. Und genau diese Debatte wird uns jetzt auch noch weiter verfolgen.
Ne? Genau. Normalerweise hätte es ja eigentlich so sein sollen, wie wir aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf den SPD-Bundestagsfragenkatalog gehört haben, dass die Analyse des Remote Forensic Software Tools, also unseres Staatstrojaners, eigentlich unmöglich, also nahezu unmöglich sein sollte, denn sie hatten ja ausgefeilte kryptografische Methoden. Dennoch wollen wir die technische Analyse jetzt anschließen und ein bisschen darüber reden, was in unserem Reverse Engineering Projekt letztlich als Ergebnis zu verzeichnen sind, und ein paar Details bringen, vielleicht die noch nicht jeder kennt und vor allen Dingen auch nicht diejenigen kennen, die nicht intensiv den Bericht oder die beiden Berichte, die wir geschrieben haben, gelesen haben. Wir übergeben jetzt mal an Ohnzopf THS, der sich um den technischen Teil kümmern wird.
Okay, an dieser Stelle brechen wir ab. Das war der Vortrag vom Chaos Communication Kongress, der Staatstrojaner, vom braunen Briefumschlag bis zur Publikation. Die Leute vom Chaos Computer Club haben den Trojaner in die Hand gekriegt, hatten den analysiert und im Endeffekt rausgefunden, dass da viel zu viel nicht richtig programmiert ist, dass das Ding zu viel kann, und mit den Bildschirmen, Screenshots, was auch sehr umstritten gewesen. Alle Vorträge gibt es auch anzuhören unter events.ccc.de. Da durchklicken, es gibt ein Archiv und ihr könnt in allen drei Vorlesungssälen, wo immer Vorträge stattfinden, live reinschalten. Wir schalten heute Mittag, kam ein interessanter Vortrag. Da hören wir jetzt auch mal rein.
All right, good morning everybody. How are you guys doing this morning?
Not too tired.
Okay, first of all, I'd like to introduce Kay, one of the other Herald Angels. She'll be Herald Angeling this talk. And I thought, you know, the great thing about being an angel is that you get to learn so much stuff. And the unfortunate part about being a Herald Angel is that sometimes I drag you up on stage and make you learn it in front of an audience. So Kay, what did you think of that last? Do you think that was energetic enough?
This now?
Yeah.
The whole, yeah. Nah.
Okay, so here's my stupid trick for doing
that. Okay, what do I have to do?
Okay, so the stupid trick that I do is, how are you guys doing? And then you say that, go for it.
Okay, how are you doing, people?
And before they finish, do something like, no, really. Oh, I'm sorry. Don't, we'll hold off. Say something like, how are you doing, really?
How are you doing, really?
Oh, one guy likes it.
Thank you.
Okay, so in the morning it's always difficult. Everybody's tired. I always like to go with parties. Like, so what did any of you guys party last night?
Where did you hang out yesterday? Did you hang out? Did you go out? Anyone? No.
You got to give them a little time between questions to ask it. to answer. Because the thing about
so
it is...
I'm too fast.
Too oh, fast, no. just... Okay. And actually, you, since this talk's in German, you could always ask the question in German.
Oh, right, but you won't understand if I ask a question in German.
Well, it doesn't matter if I understand it. I don't understand okay. anything. So just give them a little time between each question, because you're waiting for that one guy out there that's just waiting to yell something, but you got to give him like 2 or 3 seconds to work up the courage to do it.
Okay.
So let's see if it works this time. So go for it.
Habt ihr gestern Party gemacht? So richtig Party? I think they didn't party.
No, but what you were just doing is good. The whole little like move thing.
Oh, okay.
They like that. It's better when a girl does it in front of nerds. When I do it. So let's go through that again. Go, try it again.
Habt ihr gestern Party gemacht? Just a little bit. Ah, okay. He just said that the people who partied yesterday aren't here yet.
Well, no, but the beautiful thing about the morning crowd is that there's still somebody who's still awake from last night. And that's actually another good trick. Ask everybody if anybody in the room is still awake from last night.
Ja, ist irgendjemand noch da von gestern? Hat jemand hier übernachtet?
That's actually a lie. I crashed out on the couch in the Angel area last night, even though where I'm living is only 300 meters that way.
Ooh.
So other stupid tricks you can do, because and you'll notice the clock here. This is another thing.
Leider hört hier der Vortrag auf, aber ihr habt schon gehört, er hat hier die Frau ein bisschen angeleitet, wie man mit Menschenmassen umgeht. Das hat nicht so ganz geklappt. Als weiteres ein weiterer Zusammenschnitt von freien Radios mit einigen Atmosphären.
Das Berliner Kongresscenter zwischen den Jahren. Voller Hacker und Hexen, voller Künstler, Philosophen, Politikfreaks, voller Kabel, voller Licht, voller Lötkolben. Unten im Keller befindet sich das Hackcenter, ein Workshopraum und ein Hardwareraum. Dieses Jahr befindet sich dort kein Blinken-Area, aber zwischen den orangenen und roten schummrigen Lichtern, in dem die Hacker und Hexen vor sich hinhacken, blinkt es auch immer wieder grün und blau. Hinter dem Hackcenter befindet sich der Himmel, in dem die Engel sich aufhalten können. Die freiwillig, unentgeltlich helfen, dass das Chaos im BCC funktioniert. Im Hardware-Raum kann gelötet werden, es steht ein 3D-Drucker herum. Außerdem gibt es im Keller eine Foodhacking-Ecke. Allerdings war da niemand bisher anzutreffen, keine Ahnung, was genau da laufen wird. Eine Etage darüber, also im Erdgeschoss, befindet sich die Cafeteria. Noch nicht fertig aufgebaut am Tag 1 am Mittag, konnte schon Kaffee, Mate und Essen gekauft werden, sich im Bällebad gewälzt, an Spielgeräten gequält und sich an Lego-Bausteinen erfreut werden.
Das habt ihr gebaut?
Ja.
Sind da Tiere drauf?
Ja.
Was ist denn da alles drauf?
Wo ist ein Elefant?
Außerdem treffe ich zum Beispiel im Erdgeschoss den Philbot. Jedes Jahr ist er auf dem Kongress zu finden. Was er diesmal an Spezialitäten an seinem Stand zu bieten hat?
Also was wir neu haben, ist die schwarze Balkenbrille, früher auch Porno-Balkenbrille genannt.
Die ist doch nicht neu, die kenne ich. Habe ich zu Hause liegen.
Ja, schon, aber die aktuelle Version hat einen UV-Schutz eingebaut. Man kann sie also wirklich als Sonnenbrille auch tragen.
Wir laufen jetzt Paludun im Erdgeschoss hinterher. Wir stehen hier vor dem neuesten Produkt. Beschreib mal Paludun.
Hier kann man einen Lichtbildausweis bekommen. Das heißt, ein hübsches kleines ID1-Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
Ist aber nicht wirklich legal, oder?
Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis.
Aber wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin.
Und seid ihr auch so equipped, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf die Chips zu speichern? Ja.
Das Besondere an diesem ist, der ist besonders sicher, der hat keine Chips drin. Und deswegen die Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben wir überlegt, werden wir dann nächstes Jahr anbieten.
Großartig. Also alle, die Lust haben, sich endlich mal einen Lichtbildausweis machen zu lassen, hier im Erdgeschoss im BCC. Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen, eben am Phoebut und ein paar Bluns neuem tollen Lichtbildausweis-Produkt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, ist, dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag blöderweise, wenn auch knapp, auch für einen Antrag gestimmt hat, der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen uns mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
Und was genau habt ihr mit dem CCC zu tun? Also wir sind hier im BCC, warum AK-Vorrat und CCC?
Naja, es gibt Leute aus dem CCC, die den AK-Vorrat mitgegründet haben. Es gibt immer Schnittmengen, genauso wie mit dem Phoebut oder auch mit einzelnen Parteien. Sind Leute bei uns im AK-Vorrat drin. Wir sind ja eine offene Gruppe, jeder kann mitmachen, auch anonym. Nur über eine Mailingliste, man braucht sich sonst nicht anmelden. Kann rein, kann raus, macht mit oder auch nicht mit. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Deswegen sind wir auch hier, weil wir ja viele Leute treffen, die zwar aus technischer Sicht so an der ganzen Materie dran sind, aber ohne dass ich das böse meine, viele Leute im CCC, denen fehlt schon noch eine politische Komponente. Das war immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier stehen, die Leute ankommen und die Fragen haben, denen auch zur Verfügung stehen.
Und was ist, nochmal zum Beginn Frage, was ist eure aktuelle Aktion? Gibt es eine?
Ja, sowas haben wir nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember einen Aktionstag gehabt. Wir machen eine kleine Demo jetzt am dritten Tag. Das machen wir jedes Jahr hier so, klein und fein, ohne großen Aufwand. Und wir versuchen, auf diese Sache nicht in Eben zu argumentieren. Wir haben jede Menge Printprodukte. Wir versuchen, an die Politiker anzugehen, auch in Brüssel. Wir waren letztes Jahr öfters in Brüssel und haben versucht, den Leuten da zu erklären, was unsere Bedenken sind, auf einer sachlichen Ebene, auch anhand von Statistiken zu zeigen, dass das völliger Unsinn ist und völlig unverhältnismäßig ist, was sie da wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir versuchen es wenigstens ein bisschen zu schieben.
Und wie ist der Anklang der, wie du selbst meintest, teilweise unpolitischen Hacker hier? Sind sie interessiert?
Naja, ich kann da kein allgemeingültiges Bild für abgeben. Ich meine, die kein Interesse und keinen Bock haben, die kommen wahrscheinlich auch nicht vorbei. Auf der anderen Seite sind halt einige Leute, die so erstmal so schnuppern und wo man schon ins Gespräch kommt. Und offen sind die hier. Also das kann ich dir schon bestätigen.
Noch eine Etage höher dann finden wir Drohnen. Wie wir von Russland wissen, kann damit auch unabhängig Bilder über Protestbewegungen produziert werden. Ansonsten sieht es vor allem toll aus, wenn sie durchs BCC kreisen, aus Styropor oder aus Metall. Auf dieser Etage ebenso befindet sich die Blinken Area. Und wir finden eine Klappermaschine. Hier können mit einer Telex SMS empfangen werden. So klingt es. Und was genau ist es?
Es ist eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir jetzt hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
Das heißt, Fernschreiber kann man schon am Deck ankoppeln oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, mit Hilfe eines Computers dazwischen schon.
In der Nähe dieser Telex findet man was ganz Wichtiges, einen Teil der Infrastruktur des Kongresses. Eventphone. Hier kommen Leute hin, um ihre Decktelefone anzumelden, um untereinander telefonieren zu können oder über Telefon die Vorträge mithören zu können. Mit GSM-Telefon geht es inzwischen auch, dazu muss aber eine extra SIM-Karte gekauft werden. Da hier im BCC auch eine GSM-Funkzelle herumsteht, wenn die Hacker vor Ort sind. Wie viele Decktelefone sind schon angemeldet?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so ungefähr so 200, 250 Telefone dürften jetzt mittlerweile drin sein. Also das sind die Decktelefone, die jeder mitbringen kann. Bei den GSM-Telefonen habe ich gerade keinen Überblick, da ja auch viele Leute ihre alte SIM-Karte von letztem Jahr mitbringen und ihr Telefon einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wie viel schafft ihr denn? Gibt es einen Zusammenbruch?
Na, also bisher haben wir es noch nicht geschafft, es zum Zusammenbrechen zu bringen. Dafür waren es einfach noch zu wenig. Die Größenordnung, die wir so getestet haben, waren so bis 1500. Läuft es noch relativ entspannt. Im Sommer auf dem Camp, da hatten wir eine ganze Ecke mehr durch die ganzen GSM-Telefone. Das funktioniert aber auch ohne Probleme, mehr oder weniger.
Und ich stehe hier gerade schon eine Weile neben dem Tisch. Ich habe drei beobachtet, die inzwischen ziemlich verzweifelt wieder mit ihrem Telefon weggegangen sind. Das heißt, nicht jedes Telefon kann hier einfach eingeloggt werden.
Der Großteil der Telefone kann eingeloggt werden, aber es gibt immer noch ein paar Telefone, die diesen Deckt-Standard nicht so vollständig sauber implementieren. Und die kann man dann leider nicht anmelden. Also wir versuchen immer unser Bestes und probieren es teilweise mehrfach. Manchmal hilft einfach Batterie raus und wieder rein und dann noch zweimal versuchen. Aber es gibt auch einfach Telefone, die partout nicht wollen.
Habt ihr es schon mal mit anderen Deckt-Geräten funktioniert, wie zum Beispiel Babyfonen?
Also wir hatten schon mal so Sachen da. Es gibt so zum Umhängen so kleine Deckt-Geräte, die auch so als Babyfon gedacht sind. Die hatten wir auch schon mal. Es gab mal welche, die hatten sich ein Decktelefon in einen Anzug eingebaut. Da waren dann die Tasten auf dem Jackett vorne drauf. Also da gibt es schon die lustigsten Sachen. Und wir hatten auch mal jemand, der sich so ein Decktelefon in ein ganz altes Wählscheibentelefon eingebaut hat und das dann auch mit durch die Gegend tragen konnte. Also hier kommen schon die seltsamsten Geräte an, unter anderem auch selbstgebaute.
Und jetzt mal so rein, so technisch, funktioniert ihr wie eine große Telefonanlage zu Hause?
Ja, so in etwa, also so wie viele Telefonanlagen zu Hause wahrscheinlich, wenn man mehrere zusammennimmt. Vom Prinzip haben wir eine Anlage, wo jede Menge Deckantennen angeschlossen sind. Diese Deckantennen sind so wie Access Points im gesamten Gebäude verteilt und werden zentral halt von einer Telefonanlage beackert. Und da melden wir die Telefone an und dann kann man halt auch im gesamten Haus durch die Gegend laufen, ist dann erreichbar darüber.
Wer mehr von oder über den CCC im BCC erfahren will, höre Radio in deinem Lokalradio oder per Stream.
Vielen Dank an Radio Frei aus Erfurt. Das war ein Rundgang durch das Berliner Kongresszentrum zum 28C3. Ich habe hier ein bisschen geschmökert im Internet auf den Wiki-Seiten des Kongresses. Die bauen sich ja sogar eigene Geigerzähler. Es gibt jeden Tag Workshops, da kann man die sich zusammenlöten aus so einem Kit. Und dann natürlich anschließend serielle Konsole sehe ich hier mit einem Open Source Hardware Kit ist dann relativ viel möglich. Ja, und es gibt ja auch eine eigene Seite, welche Webseiten zu dieser Zeit schon gehackt wurden, so richtig außer Betrieb gesetzt, sind zum Beispiel, wie ich sehe, wie fast jedes Jahr zahlreiche Webseiten der NPD. Es gibt auch eine Liste, was für Seiten, das ist ja echt, nationalesversandhaus.de zum Beispiel, npdsachsen.de scheint auch nicht mehr zu funktionieren und auch verrückt. Das war der Überblick zum 28C3 bei Radio Blau. Übermorgen geht's weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich viele von den Vorträgen live im Internet euch anhören oder euch die Mitschnitte nachträglich reinhören. Und damit gehen wir hier zurück ins Funkhaus. He put it in his sack.